Franco Colapinto stößt zu Alpine und übt Druck auf Jack Doohan aus. Die Teams präsentieren ihre neuen Autos 2025 für die Saison, unabhängig vom gemeinsamen Launch-Event in London, auf das wir alle schon freudig entgegenfiebern. Und es soll einige neue Farbkombinationen geben bei einigen Autos, unter anderem Ferrari. Wir sprechen gleich drüber. Eddie Cowell löst Mike Krug als Teamchef bei Aston Martin ab. Da sprechen wir natürlich drüber, was das bedeutet. Und Nyck de Vries, der könnte zurück in die Formel 1 zurückkehren, und zwar als Fahrer für McLaren. Was das bedeutet und was es genau damit auf sich hat, Dave, da schauen wir in dieser Newsflash-Episode drauf. Let's go.
Das machen wir. Auf geht's.
Ja, okay, dann steigen wir mal durch. Mal. Ne?
Genau. Erste Meldung.
Colapinto.
Franco Colapinto kommt zu Alpine. Was hat es denn damit auf sich auf einmal? Ja? Es wurde ja viel gemunkelt. Der Argentinier hat ja letztes Jahr ziemlich beeindruckt stellenweise, hat dann ein bisschen nachgelassen, hatte dann ein paar Unfälle, ein bisschen Probleme. Ja. Red Bull war zwischenzeitlich an ihm dran. Alpine hat auch letztes Jahr schon keinen Hehl daraus gemacht, dass man sich seine Deal zu sichern möchte. Aber jetzt haben sie mit Pierre Gasly und Jack Doohan eigentlich zwei Piloten im Cockpit. Was ist da los?
Naja, also die Spatzen haben es ja schon vor den Dächern gepfiffen sozusagen und Flavio Briatore, der große Berater von Alpine, der ja das Team mit, naja, also man kann zumindest sagen, seitdem er Berater ist, da mit großen Schritten nach vorne treibt, scheint schon sehr mit ihm zusammenzuhängen, der hat ja auch gemeint irgendwie, dass man sich den ganz genau anschaut und jetzt haben sie Nägel mit Köpfen gemacht. Ich vermute, es ist Folgendes los. Da werden viele andere auch drauf kommen. Also es ist jetzt nicht so schwer herzuleiten. Jack Doohan, der hat in der 2024er Saison beim letzten Rennen seine Chance bekommen, konnte da mal natürlich kaum eine Duftmarke setzen. Sein erstes Rennen hat keine großen Fehler gemacht, hat jetzt aber auch keine Bäume ausgerissen. Es war kein Debüt à la Franco Colapinto. Und eben der soll jetzt natürlich so ein bisschen Druck aus der zweiten Reihe ausüben. Denn erstens könnte das Jack Doohan zu Höchstleistungen anspornen. Und zweitens ist es natürlich dann möglich, wenn Jack Doohan eben enttäuschen sollte oder nicht so gut fahren sollte, wie man sich das vielleicht vorstellt als Fahrer Nummer 2 hinter Pierre Gasly, denn das wird das sein, dann hat man eben einen Franco Colapinto in der Hinterhand, der schon gezeigt hat, dass er aus dem Stand eigentlich so schnell sein kann, wie zum Beispiel ein Kaliber Alex Albon, von dem man ja inzwischen auch der Meinung sein darf, dass er zu den oberen Drittel der Formel 1-Fahrer gehört. Also das ist auf jeden Fall ein Riesentalent, hat dann nach den ersten drei Rennen, glaube ich, die hat er wirklich blitzsauber gefahren, dann den ein oder anderen Crash gehabt, teilweise auch sehr spektakulär, mit sehr viel Schaden auch an seinem Williams, aber man muss natürlich sagen, dass es seine Rookie-Saisons waren, alles in allem nicht viele Rennen, die er gefahren hat und sowas kann passieren. Aber Dave, wie schätzt du das Ganze ein? Würdest du sagen, das war jetzt ein guter Move oder ist das für die Teamchemie vielleicht eher schädlich, wenn ein Jack Doohan da direkt fast schon Red Bull-Style jemanden in den Nacken gesetzt bekommt und eigentlich mit Angst fahren muss, direkt sein Cockpit gleich wieder zu verlieren?
Ist natürlich immer eine Gefahr, ja, ganz klar. Aber Flavio Briatore weiß auf jeden Fall, was er da macht. Ob der übrigens wirklich hinter dem Aufschwung steckt, das werden wir in Kürze mal in unserer lang angekündigten Alpine-Episode genauer beleuchten. Da bin ich mir nicht ganz sicher, ob das allein Flavio Briatore da anzukreiden ist, dass Alpine jetzt deutlich im Aufwind ist. Schauen wir uns das auf jeden Fall zu anderer Zeit mal in einer anderen Episode an, auf jeden Fall. Diese Fahrerkonstellation, wie sie jetzt hier ist, ist natürlich schon spannend, muss man sagen. Briatore selbst hat ja auch gesagt, Jack Doohan sitzt sicher im Cockpit, aber nur für die ersten 5 bis 6 Rennen, hat er gesagt. Das hat er übrigens vor Wochen schon gesagt, noch bevor dieser Colapinto-Move jetzt öffentlich geworden ist. Klar, das war natürlich ein starkes Indiz dafür, dass sich da irgendwas anbahnt. Mal gucken, ja, es kann natürlich schon sein, dass Jack Doohan dann sich sehr, sehr gut schlägt. Der kriegt ja auf jeden Fall, ein Viertel Saison Zeit, um sich zu beweisen. Das ist schon okay. Vor allem, wenn man es im Vorhinein schon weiß, ja, da muss ich richtig reinklotzen und alles zeigen, was ich kann. Sonst sitzt mir da eben jemand im Nacken. Und dieser jemand, der ihm da im Nacken sitzt, du hast ja gerade schon ausführlich beschrieben, wie es um die Leistungsfähigkeit von Colapinto bestellt ist. Der ist nicht nur schnell, der hat auch noch eine ziemliche Euphorie ausgelöst in seiner Heimat. Aus Argentinien stammt der junge Mann. Und dort gibt es natürlich auch durchaus zahlungskräftige Sponsoren und einige reiche Menschen, die sich da jetzt natürlich drum reißen werden, in seinem Windschatten sozusagen mit der Formel 1 eine Bühne für ihre Marke zu kriegen. Ja. Ähnlich wie das bei Sergio Perez jetzt ist oder war. Ja, der hat ja immer viele Sponsoren am Start gehabt. Die sind jetzt übrigens zu großen Teilen wieder weg vom Red Bull. Ja. Da hat es einen richtigen Exodus gegeben, was Sponsoren angeht. Aber auch das ist ein separates Thema. Ähnlich könnte es mit Franco Colapinto eben auch laufen. Ihn dann ins Cockpit zu setzen, hätte also nicht nur den Vorteil, dass man einen motivierten, jungen, schnellen Piloten hat, sondern auch noch jemanden, der richtig Kohle mitbringt. Und davon ist Briatore ja immer Fan. Ja. Der ist ein alter Geschäftsmann. Und man munkelt, das ist dann nochmal eine ganz andere Dimension dieser ganzen Geschichte. Man munkelt ja nach wie vor, dass das Team, also das Alpine, entweder verkauft werden soll oder dass es mittelfristig vielleicht als Hightech-Mannschaft doch am Start steht. Hightech wollte ja mit einem eigenen Team in die Formel 1, durften sie aber nicht. Jetzt ist mit Oliver Oakes aber der eigentliche Hightech-Teamchef aus der Formel 2 in die Formel 1 aufgestiegen. Er ist jetzt bei Alpine Teamchef. Und natürlich, wie wir alle wissen, wird die Mannschaft ab 2026 mit Mercedes-Motoren fahren. Also diese direkte Alpine-Renault-Connection ist ohnehin dann aufgelöst. Und ein weiteres Indiz dafür, erlaube mir, meinen Monolog weiterzuführen, Sebastian.
Ja, gerne.
Ein weiteres Indiz dafür ist die Ernennung weiterer Reservepiloten. Ja, es ist ja jetzt nicht nur der Franco Colapinto als dritter Pilot sozusagen an Bord. Paul Aaron aus der Formel 2, ist ebenfalls als Test- und Reservepilot bei Alpine an Bord. Ein guter Typ. Ja. Und viel spannender ist noch die Verpflichtung von Ryo Hirakawa. Der Kollege ist, wie man vielleicht am Namen schon erkennt, Japaner. Und man würde vermuten, dass er jetzt vielleicht eher irgendwie mit Haas verbandelt sein könnte. Haas und Toyota haben da ja irgendwas am Laufen seit letzter Saison. Hirakawa war in der WEC auch Pilot für Toyota. Also er ist das Hypercar gefahren. Er hat entsprechend auch für Haas schon die ein oder andere Testsession absolviert. Er hat aber auch für McLaren getestet vorher. Das war 2023, wenn mich nicht alles täuscht. Da hatten wir schon gemunkelt, ob Toyota nicht vielleicht mit McLaren wieder in die Formel 1 zurückkehrt. Und jetzt schließt sich aber der Kreis, denn Hirakawa dockt jetzt eben bei Alpine an. Und wenn man sich jetzt anschaut, wie das Hightech-Team offiziell in der Nennliste der Formel 2 steht für dieses Jahr. Das ist nämlich Hightech Grand Prix TGR, also Toyota Gazoo Racing. Ja. Die haben sich in der Formel 2 da sozusagen schon mit eingekauft bei Hightech. Der Hintergrund ist logisch. Man möchte Hirakawa natürlich an die Formel 1 heranführen. Man möchte ihm Testfahrten ermöglichen. Das ist bei einem klammen Team wie Haas weniger möglich als mit Alpine, die ja wirklich ein großes Programm am Laufen haben mit älteren Formel-1-Boliden. Sie haben ja auch Franco Colapinto, Oscar Piastri haben sie zum Beispiel enorm viele Testkilometer ermöglicht, als er noch Alpine-Reservepilot war. Ähnliches wird sich Toyota jetzt für Hirakawa erhoffen. Und wenn aus Alpine dann tatsächlich Hightech werden sollte, hätte man einen japanischen Piloten, den man da vielleicht einsetzen könnte ins Cockpit.
Tja.
Monolog beendet.
Da wird einiges vorbereitet und ich glaube, was du vorhin nicht gesagt hast, der Formel 2 Pilot, der Paul Aaron, der hat schon mit Oliver Oakes, dem jetzigen Teamchef der jetzigen Teamchef von Alpine und vorherigen Teamchef von Hightech in der Formel 2 zusammengearbeitet, eben als Pilot. Also
sehr gut ergänzt, habe ich unterschlagen.
Das sind also viele interessante Indizien und Puzzleteile, die sich bei Alpine gerade zusammenfügen und auch natürlich das Element von Toyota, was die unabhängig davon vorhaben, da ihren Fahrer bei Alpine mal so zwischenmäßig unterzubringen. Also spannende Geschichten und was auch spannend ist, jetzt unser zweites Thema. Ist nicht mehr so lange hin, bis die neuen Formel 1 Autos vorgestellt werden. So knapper Monat mit gutem Willen ist es noch. Das Launch-Event ist in London, das wissen wir inzwischen alle, in der O2 Arena. Da gibt es eine große Party sozusagen, wo alle Teams ihre Lackierungen zumindest vorstellen werden. Das werden nicht die endgültigen Boliden sein, aber wir werden dann ungefähr wissen, wie sie ausschauen. Wird auf jeden Fall cool werden, aber Williams und Red Bull und Ferrari, die präsentieren, das weiß man schon, auch unabhängig davon, ihre Autos. Und zwar teilweise davor, teilweise danach. Williams präsentiert den FW 47 schon am Valentinstag, am 14.02. Und Red Bull zeigt den RB21 dann am 18.02., also mehr oder weniger am gleichen Tag. Also mal schauen, wie die das dann machen. Mhm. Und Ferrari dann einen Tag später am 19.02. mit einem Launch-Event. Das ist meistens auch, naja, letztes Jahr war es eigentlich relativ minimalistisch, aber normalerweise ein riesengroßes Ding. Und was auch spannend ist, zumindest mal Red Bull und Ferrari werden neue Farben wahrscheinlich bekommen, was man so munkelt. Und da dürfte jetzt aber nicht so euphorisch werden. Es wird natürlich nicht ganz crazy werden, sondern es geht da wahrscheinlich erstmal nur um Abstufungen von Blau und Rot. Der FAZ ist da mal ein bisschen mehr dazu. Ja,
wahrscheinlich. Also bei Ferrari weiß man da, da sind Infos durchgesickert, dass vermutlich der Ferrari-Ton in diesem Jahr ein bisschen dunkler ausfallen wird. Ferrari schwankt da ja immer so ein bisschen, mal ist es heller. Wir hatten auch schon ein mattes Rot, dann haben wir was Glänzendes gehabt. Ich meine, während der Pandemiezeit gab es ja dieses eine Rennen in Mugello. Und da ist, glaube ich, Ferrari mit einer richtig schönen Retro-Lackierung angetreten. Das war ein sehr, sehr dunkles Rot. Das hat mir persönlich super gut gefallen. Ob es in die Richtung geht, wissen wir noch nicht. Auf jeden Fall gibt es die Aussage, dass es einen Hauch anders wird. Ich würde mir gerne wünschen, dass es auch ein bisschen mutiger ausfällt. Ja, Ferrari Grün. Darf sich auch mal was trauen. Grün jetzt eher nicht, aber mal eine andere Kombination. Ja, das Rot hatten wir ja schon in der Vergangenheit mit schwarzen Flügeln, mit weißen Flügeln. In der jüngeren Vergangenheit war auch immer ein bisschen Gelb dabei. Mal gucken, vielleicht trauen sie sich ja wirklich was. Was sich Red Bull auch trauen sollte, laut Max Verstappen, wäre mal ein bisschen mehr Mut zur Farbe. Tatsächlich hat Verstappen initiiert oder sich gewünscht, dass seine Designer da mal ein bisschen mutiger werden. Der matte, dunkle Blauton, den wir jetzt in den vergangenen Jahren hatten. An dem hat sich der Verstappen satt gesehen und zugegebenermaßen wir natürlich auch. Es gab in der Anfangszeit von Red Bull durchaus auch Boliden. Die hatten zwar auch grundsätzlich die gleiche Lackierung, wie sie bis heute natürlich ist, aber da waren die Blautöne auch mal heller, ein bisschen schriller und leuchtender. Vielleicht können wir sowas erwarten. Ich persönlich würde mir eine ganz andere Lackierung wünschen von Red Bull, aber das werden sie nicht machen. Höchstens bei den Testfahrten da haben sie immer mal wieder für Furore gesorgt, auf jeden Fall.
Tja. So sieht das aus. Und der Lack.
Ein guter Hinweis, aber eine gute Stelle jetzt, um mal abzugreifen, was denn unsere Zuhörer und Zuschauer so darüber denken, ja? Wie zufrieden seid ihr denn mit den Farben der aktuellen Teams? Würdet ihr euch auch mehr Mut wünschen oder sind solche, eigentlich schon klassischen Liveries wie jetzt eben Red Bull und Ferrari natürlich sowieso unantastbar für euch? Und was ich persönlich gerne wüsste, ich bin mir sicher, du auch, Sebastian, was haltet ihr denn von dem Launch-Event, den die Formel 1 jetzt diesmal durchzieht? Sebastian hat es ja schon gesagt, 18. Februar in London. Riesengroßes Ding. Zum allerersten Mal in der Geschichte der Formel 1 werden alle 10 Teams präsent sein, werden ihre Mannschaft und zumindest die Lackierung vorstellen. Bei Red Bull könnte ich mir eben vorstellen, dass dann auch wirklich das finale Auto, das Auto, mit dem sie vielleicht in die Testfahrten gehen, dass das präsentiert wird. Bei den anderen sind wir uns nicht so sicher, aber was haltet ihr davon? Ja? Zum 75. Jubiläum der Formel 1 gibt es erstmalig eben so ein Event. Ich find's cool, ich freue mich drauf und bin ganz gespannt.
Ja, ich mich auch. Also, wenn ich eine Sache noch sagen darf, ich wünsche mir irgendein knalliges Gelb zurück, so wie, oder eine verrückte Lackierung wie bei Jordan. Jordan müsst ihr euch mal anschauen, für die, die es nicht mehr kennen. Die, die es kennen, die wissen, was ich meine. War ein legendäres Team. Hat sehr viel Spaß gemacht, war zwischenzeitlich auch relativ erfolgreich und hat immer ganz, ganz verrückte Lackierungen gehabt, wo dann zwischenzeitlich zum Beispiel dann auch mal vorne ein Schlangenkopf drauf war oder eine Hornisse oder ein Hai.
Da müsst ihr euch die richtigen Jordans anschauen. Ich empfehle den goldenen Jordan von 1996 oder 97 bis 99. Ja. Das war
tipptopp,
Peak Jordan Livery auf jeden Fall.
Ja.
Oder der gelbe 40, der war auch toll.
Den fand ich auch cool. Ja. Es war, glaube ich, auch 95. So. Also, der Lack-Up ist aber zumindest teilweise bei Aston Martin. Da ist nämlich Mike Krack kein Teamchef mehr, sondern jetzt ist es Cowell.
Andy Cowell,
genau. Ja. Und das ist nicht die einzige Änderung, aber Dave, du kannst es besser erklären als ich. Also Cowell war jetzt erstmal im Sommer, ist ja zu Aston Martin gestoßen und hat da Martin Whitmarsh als Gruppen-CEO, also Gruppen-CEO von Aston Martin, als Aston Martin-Gruppe sozusagen, ist nicht nur das Formel-1-Team abgelöst. Und jetzt ist er aber CEO des Formel-1-Teams und das soll flachere Hierarchien oder beziehungsweise flachere Struktur ermöglichen.
Der Klassiker.
CEO und Teamchef. Und das soll, ja, also Bullshit-Bingo an der Stelle, mehr Klarheit in der Führung geben. Gleichzeitig der Vorgänger Mike Kruk, der bleibt da, hat aber eine neue Rolle als sogenannte Chief Trackside Officer. Das klingt sehr fancy. Das bedeutet nichts anderes, als dass er ja Einsatzleiter an der Rennstrecke werden wird. Und bevor wir noch zur dritten Personalie kommen, also es klingt schon so, als ob man da wirklich versucht, jetzt alles noch weiter zu professionalisieren bei Aston Martin und da einfach die Stärken der jeweiligen Top-Manager, sind ja alles Top-Manager, bestmöglich auszuspielen, dass man halt wirklich dann auch das Maximum extrahieren kann aus dem, was in dem Team irgendwie ja an Potenzial schlummert. Das haben sie ja bisher nicht so gut geschafft. Aber es gibt noch eine dritte Personalie, ein Performance-Director,
ehemaliger. Es gibt drei und vier Personalie, zu denen kommen wir gleich. Ich würde auch ganz kurz zwei, drei Sätze dazu sagen, was wohl dahinter steckt. Also Aston Martin hat ja, oder Lawrence Stroll, ja, Papa Stroll, hat ja fleißig eingekauft, was sehr natürlich die nagelneue Fabrik angeht, samt Windtunnel, hat sich auch die Dienste von Honda gesichert, die ja 2026 dann einen quasi Werkseinsatz mit Aston Martin dann starten als Power Unit Supplier, also als Lieferant von Motorenkomponenten. Aber Lawrence Stroll hat in den vergangenen Jahren auch sehr viel Personal eingekauft und vor allem von der Konkurrenz weggekauft. Da war an der Speerspitze natürlich auch Dan Fellows von Red Bull, der viele Ideen mitgebracht hat. Aber wir haben gesehen, nach der doch starken Saison 2023 konnte Dan Fellows dann diesen positiven Trend nicht mehr bestätigen und wurde tatsächlich entlassen letztes Jahr. Das war schon so das erste Indiz dafür. Ja, dem Lawrence Stroll geht es nicht schnell genug. Parallel hat man natürlich sich die Dienste von Adrian Newey gesichert. Ja, der wird jetzt ab März dann aktiv bei Aston Martin dabei sein. Und dieser Prozess, der jetzt eben stattfindet um Andy Cowell, der dient natürlich schon dazu, die ganzen schlauen Ideen und die ganzen klugen Köpfe strukturiert zusammenzusetzen. Also bisher hatte man das Gefühl, Quantität, ja, Stroll kauft einfach viel ein, viele gute Leute, wirft die auf einen Haufen, macht mal, wird schon was Gutes bei rumkommen. Das kann man schon sagen, das ist ein Stück weit gescheitert, dieses Konzept. Und jetzt gilt es darum, natürlich eine schlanke Kommunikation, ja, Bullshit-Bingo bitte abstreichen, da zu installieren. Aber es ist tatsächlich so, ja. Kommunikation ist enorm wichtig, gerade in so einer super, super schnelllebigen Welt wie in der Welt der Formel 1. Und da müssen auch tatsächlich alle Top-Level-Manager auf jeden Fall wissen, was sie da gerade tun, ja. Der linke Arm muss wissen, was der rechte tut und möglichst schnell. Und entsprechend so muss man natürlich zusammenarbeiten, damit sich der Erfolg einstellt. Andy Cowell, der seinerzeit Genie war hinter den Mercedes-Motoren, so sagt man, ist jetzt eben zurückgekehrt in die Formel 1 zu Aston Martin und wurde jetzt eben tatsächlich CEO des Formel 1-Teams, ja. Nachdem, wie du vorhin schon gesagt hast, erst war er CEO der ganzen Truppe, da ist auch das WEC-Team dahinter und. Jetzt konzentriert er sich einzig und allein auf die Formel 1, ist dort Teamchef und eben CEO der ganzen Geschichte, wird aber nicht bei allen Rennen an der Strecke sein. Da kommt eben der bisherige Teamchef ins Spiel, Mike Kruk. Hast du schon gesagt, der hat jetzt eine neue Rolle, er wird Chief Trackside Officer. Letztendlich bedeutet das nichts anderes, als er ist der Stellvertreter von Andy Cowell. Wenn Andy Cowell nicht an der Strecke ist, hat Mike Kruk das Sagen, ja, also alles wie gehabt im Prinzip. Aber Andy Cowell wird da jetzt natürlich alles Erdenkliche dran tun, dass das Genie von Adrian Newey bestmöglich genutzt wird dann in Zukunft, dann dass alle Abteilungen optimal zusammenarbeiten. Durch seine lange Zeit bei Mercedes weiß er ganz genau, wie man das so anstellen muss oder sollte, damit es eben erfolgreich läuft. Dort war er ja an sehr vielen WM-Titeln beteiligt, bevor er dann eben auf eigenen Wunsch erstmal ein bisschen Pause gemacht hat. Und jetzt kommen wir mal zu den Personalien, die du vorher noch erwähnt hast. Tom McCullough wird auch eine Führungsposition erhalten. Er wird da bleiben, aber nicht mehr in der Formel 1. Das ist insofern spannend, als ja, er natürlich schon auch einer dieser klugen Köpfe war, wie ich gerade schon gesagt habe, die da auf einen Haufen geworfen wurden. Hat sie nicht ganz so gut gefügt, dieses ganze Konstrukt. Tom McCullough ist aber trotzdem eine wichtige Personalie. Er wird Aston Martin erhalten bleiben, kümmert sich dort aber jetzt eben nicht nur um die Formel 1, sondern weitere Rennkategorien, wie man in der Presseaussendung gesagt hat. Konkret wird es da aller Wahrscheinlichkeit nach um das WEC-Team gehen, also Das Hypercar von Aston Martin, das debütiert ja jetzt 2025. Aston Martin ist jetzt werkseitig auch eben in Le Mans und der ganzen Langstrecken-Weltmeisterschaft vertreten. Aller Wahrscheinlichkeit nach wird Tommy Calo da eben die Fäden ziehen und da in einer führenden Rolle agieren. Und die vierte Personalie, die du beinahe unterschlagen hättest, mein Lieber. Enrico Cardile ist jetzt am Start. Er ist technischer Direktor, sehr erfolgreicher und erfahrener Mann, kam natürlich von Ferrari. Da bin ich gespannt, wie seine Zusammenarbeit mit Adrian Newey dann aussehen wird. Ja, ich glaube, auf dem Papier ist er Adrian Newey dann unterstellt. Aber wie gesagt, Andy Cowell ist the man. Er wird gucken, dass da alle möglichst gut und effizient zusammenarbeiten, damit endlich für Aston Martin dann die erfolgreiche Ära anbrechen kann. Das Fundament wird in diesem Jahr schon gelegt. Ab 2026 dann mit neuem Reglement und Honda an Bord sollte es richtig, richtig gut laufen.
Ja, und man kann abschließend jetzt noch vielleicht sagen, die Aufteilung Andy Cowell als CEO des Formel-1-Teams und Mike Krug sozusagen als Chief Trackside Officer kann man sich vielleicht so ein bisschen vorstellen wie bei einem Fußballteam. Da hast du den Manager, der so ein bisschen das Team zusammenstellt. Das wäre dann sozusagen Andy Cowell und dann den Trainer vor Ort, der dann sozusagen dann den letzten Schliff verpasst und da etwas näher am operativen Geschäft an der Strecke ist. Das ist vielleicht ein bisschen vergleichbar. Mal schauen. Also es klingt auf dem Papier schon mal ganz gut nach einer sinnvollen Maßnahme und wir werden sehen. Also versuchen auf jeden Fall gerade viele Zahnräder ineinander zu greifen bei Aston Martin und es wird sehr spannend zu sehen, ob sie es dann schaffen, wirklich zum Weltmeister-Contender zu werden. Aber
Fernando Alonso drückt die Daumen, oder?
Definitiv, ja. Wer froh sein kann, dass überhaupt wieder in die Formel 1 eventuell zurückkommt, das ist Nyck de Vries. Der hat ja 2022, 23 hat er ja ein paar Rennen gehabt. Ich glaube, es waren 10 an der Zahl für das kleine Red Bull Team, für die Racing Bulls und war da einer von vielen, muss man ja inzwischen sagen, Youngstern, die ja mehr oder weniger verbrannt wurden oder ja einfach nicht die Leistung gebracht haben, die von ihnen erwartet wurde. Er ist dann von dem Dr. Helmut Marko dann gnadenlos abgesägt worden und wir wissen ja, was da passiert ist. Dann ist Daniel Ricciardo zumindest zwischenzeitlich zurückgekommen, um dann genauso gnadenlos abgesägt zu werden. Also das ist der Alltag bei Red Bull.
Willkommen bei Red Bull, ja.
Ja, und so wie es gelaufen ist, war es nicht sonderlich grandios. Er hat sich besonders hervortun können mit guten Platzierungen. Er war da so ein bisschen Logan Sargeant der 2023er Saison, wobei Logan Sargeant war ja da auch schon am Start. Also es waren so ein bisschen die zwei Ritter der traurigen Gestalt, die da neu dazugestoßen sind. Und jetzt, unerwarteterweise, könnte es aber doch klappen, dass er über die Hintertür wieder in die Formel 1 zurückkommt. Denn McLaren, die haben jetzt gerade so ein bisschen Reservefahrernotstand. Und Zac Brown, der CEO von McLaren, der schaut gerade, wen er sich da reinholen kann sozusagen als Ersatz- und Testfahrer. Und da spielt Nyck de Vries Dave eine sehr große Rolle anscheinend.
Tatsächlich, ja. Nyck de Vries war ja 2022 schon mal Test- und Reservepilot bei McLaren. Und diese Rolle, oh Gott, Verzeihung, diese Rolle hatte bis vor kurzem eben Ryo Hirakawa inne. Den haben wir jetzt eingangs dieser Episode schon erwähnt. Der ist jetzt in dieser Funktion als Test- und Reservepilot bei Alpine untergekommen. Entsprechend ist bei McLaren auf dem Lohnzettel in dieser Funktion tatsächlich nur noch Pato O'Ward. Der ist aber hauptberuflich, sage ich mal, IndyCar-Pilot und auch dort vorne dabei und versucht, um die Meisterschaft zu kämpfen. Er stünde also im Zweifelsfall nicht unbedingt Gewehr bei Fuß bereit, falls einem der Stammpiloten was passieren sollte, ja, Krankheit, Blinddarm wie bei Carlos Sainz oder was auch immer. Entsprechend, wie du schon gesagt hast, Zac Brown ist auf der Suche und könnte Nyck de Vries wieder zurückholen in die Formel 1. Man muss ja ehrlich zugeben, bis auf die Rennen bei AlphaTauri hießen sie ja damals noch, unsere geliebten Minardis, hat er sich eigentlich gut geschlagen. Ja. 2022 hat er ja ein Rennen für Williams absolviert in Monza, hat sich dort hervorragend geschlagen. Hat dort alle beeindruckt, weswegen er überhaupt in Betracht gezogen wurde, ab 2023 dann als Stammpilot in die Formel 1 aufzusteigen. Das hat nicht geklappt, aber davon abgesehen ist Nyck de Vries ein beschlagener, erfahrener und wirklich schneller Pilot eigentlich. Er ist ja nicht umsonst Formel 2 Meister gewesen, Formula E Weltmeister. Das wird man jetzt mal nicht eben zwischen Tür und Angel. Also grundsätzlich kann der Junge Auto fahren. So jung ist er auch nicht mehr. Er wird, glaube ich, 29 oder ist 29 aktuell.
Ja, das muss man dazu sagen.
Also Erfahrung ist auf jeden Fall reichlich vorhanden. Ich denke, er qualifiziert sich hervorragend für die Rolle als Test- und Reservepilot. Mal schauen, ob es klappt. Die Gerüchte gibt's.
Tja, Vielleicht hören wir dann ja auch irgendwann unerwarteterweise wieder Mick Schumacher, der in den Topf geworfen wird, in anderem Kontext mal schauen.
Also auch der hat für McLaren schon Tests absolviert.
Für Nick de Vries irgendwie wieder der Weg zurückführt, so halbwegs zumindest, ja, dann könnte das langfristig, aber da wollen wir gar nicht damit anfangen. So.
Sehr gut.
Das soll es gewesen sein für diesen Newsflash. Wir hoffen, es hat euch gefallen. Wenn ihr dranbleiben wollt, wir werden es auf jeden Fall bleiben. Ihr könnt uns gerne ein Like und ein Follow da lassen, wenn euch das gefallen hat. Denn bei uns gibt's News, bei uns gibt's Analysen, bei uns gibt's auch vor allem, wenn die Saison wieder anfängt, zu jedem Rennen Vorschau, Highlights und Fahrernoten. Und noch ein paar Sachen, auf die ihr euch freuen könnt. Auch als Bestandszuschauer sozusagen. Wir haben ein bisschen was uns gedacht für das nächste Jahr und wir drücken weiter in das Gaspedal. Ihr hoffentlich auch mit uns. Dann hoffen wir, sehen wir euch dann auch im nächsten Video wieder. Bis dann.
So ist es. Macht es gut. Tschüss, ciao.